Wir haben uns letzten Sonntag ein bisschen an die Kreuzigung herangetastet, vor allem von Palmsonntag herkommend. Und heute schauen wir uns jetzt die Kreuzigung wirklich noch an. Warum wurde Jesus gekreuzigt? Matthäus 27, wenn ihr die Bibel dabei habt, lade ich herzlich ein, mit mir mitzulesen. Matthäus 27, ab Vers 35. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt. Einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabdani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt! Lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben bis unten aus. Als sie ihn gekreuzigt hatten. Ich staune immer wieder, wie schlicht, wie unspektakulär die Bibel über die Kreuzigung schreibt. Matthäus hat nicht mal einen Hauptsatz gemacht. Nicht mal einen Hauptsatz für eine unglaubliche Abfolge von eindrücklichen Ereignissen. Denn für denjenigen, der gekreuzigt wurde, bedeutete so eine Kreuzigung unglaubliche Qualen und Leid. Wir müssen uns das mal vor Augen malen. Da ist Jesus, er wurde gerade gegeißelt, ausgepeitscht. Damals hat man die Geißelung an römischen Bürgern nur in Ausnahmefällen vollzogen. Die Geißelung war eine Strafe für Sklaven, für gemeine Verbrecher, für Feinde von Rom. Man hat diese gegeißelt, die Römer haben so gegeißelt mit so Lederriemen, mit so Bleistücken daran. Am Ende, geübte Geißelschläger konnten dem Opfer buchstäblich so die Rückenhaut vom Rücken schälen, die Muskeln freimachen. Eine Geißelung konnte für schwächere Menschen bereits tödlich sein. Dann wurde Jesus gezwungen, das Kreuz zu tragen, hatte wahrscheinlich die Kraft nicht mehr, Simon hat ihm dann geholfen und so musste Jesus zum Richtplatz gehen. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt, das Kreuz lag auf dem Boden, man hat Jesus Nägel eingeschlagen durch die Hände, durch die Füße. Die Evangelisten schreiben nichts von Nägel. Aber als Jesus dann Thomas begegnet ist, sagt er zu Thomas, schau mal meine Nägel male. Also er hatte Nägel, die Füße, Hände, vielleicht Handgelenke, Elle Speich irgendwo da. Das geschah alles am Boden, dann hat man das Kreuz aufgezogen und so durch das Ausgerenktsein und durch den Aufprall wurden den Gekreuzigten wie alle Gelenke ausgerenkt in diesem Moment. Kreuzigung war eine unglaublich heftige, schlimme Strafe. Man kreuzigte nackt, also der Gekreuzigte war nackt. In Israel wahrscheinlich aufgrund des Schamempfindens der Juden durfte Jesus noch einen Lendenschurz tragen. Kleider ausgezogen. Die Kreuzigung gilt als die grausamste und furchtbarste Todesstrafe, die es überhaupt je offiziell in einem Land gegeben hat. Römische Bürger durften nicht gekreuzigt werden, nur Sklaven und gemeine Verbrecher. Cicero hat mal gesagt, oder es wurde aufgeschrieben, es ist schon eine Missetat, einen römischen Bürger zu fesseln, ein Verbrechen, ihn zu peitschen, nahezu Hochverrat, ihn zu töten. Was soll ich da von der Kreuzigung sagen? Die Aufgehängten litten unter furchtbarem Durst, rasenden Kopfschmerzen, heftigem Fieber, Angstzuständen. Matthäus schreibt, als sie ihn aber gekreuzigt hatten, so schlicht, für so etwas Heftiges. Wenn wir uns das so vor Augen malen, stellen wir uns wahrscheinlich so die Frage, aber warum wurde denn Jesus jetzt so gekreuzigt? Warum musste er diesen qualvollen Tod am Kreuz sterben? Und meine Antwort auf diese Frage ist ganz einfach. Zwei Antworten. Jesus starb wegen mir und für mich. Jesus starb wegen mir und für mich. Er starb wegen mir. Natürlich, ich war nicht live dabei. Es war Judas. Judas ist schuld am Tod von Jesus. Judas hat Jesus überliefert an die Priester. Aus Habgier. Es waren die Priester, die sind schuld am Tod vom Kreuz. Die Priester, sie haben Jesus überliefert an Pilatus. Aus Neid. Es war Pilatus. Pilatus ist schuld. Er hat Jesus überliefert an die Soldaten. Aus Feigheit. Und die Soldaten haben Jesus gekreuzigt. Also, ich sage, Schuld am Tod von Jesus am Kreuz, Judas, die Priester, Pilatus, die Soldaten haben nur gemacht, was sie mussten. Schuld sind Judas, die Priester, Pilatus. Und die sind wirklich schuldig. Sie können sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Sie tragen die Verantwortung. Auch wenn Jesus dann betet am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind verantwortlich. Aber wenn wir nur diesen historischen Menschen die Schuld zuweisen für die Kreuzigung, dann gehen wir an der biblischen Botschaft vorbei. Die biblische Botschaft sagt mir, du warst dabei, schuldhaft dabei. Du hast nicht nur zugesehen. Jesus starb wegen mir. Ich bin verantwortlich. In einem Lied heißt es, vielleicht kennt ihr das Lied auch, Jesus, wegen mir hangest du am Kreuz. Jesus, wegen mir quälen sie dich so. Jesus, wegen mir Schuld gehst du bis in den Tod, will ich dir nicht folgen, leidest du so. Wegen mir. Meine Habgier, mein Neid, meine Feigheit haben Jesus ans Kreuz gebracht. Judas, die Priester, die Pilatus haben nur gemacht, was ich auch tue. Jesus hängt dort wegen mir. Meine Sünden haben Jesus ans Kreuz gebracht. Jesus starb aber auch für mich. Er starb nicht nur wegen mir, sondern auch für mich am Kreuz. Jesus wurde zwar durch menschliche Sünden zum Tod gebracht, aber er starb dort nicht als Märtyrer. Jesus ging freiwillig, ja absichtlich ans Kreuz. Jesus sagte mal, niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Jesus gab sein Leben freiwillig. Hat ihn niemand gezwungen. Jesus hat dreimal gesagt, ich gehe jetzt nach Jerusalem, ich werde dort sterben, die Leidensankündigungen. An mindestens 8 anderen Gegebenheiten hat Jesus darauf hingewiesen, ich werde sterben. Jesus sagte, der Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus wusste genau, was mit ihm passiert. Ab dem Moment, an dem Jesus sich taufen ließ, ab diesem Moment wusste Jesus, es geht ans Kreuz. Und niemand und nichts konnte ihn davon abhalten. Keine Versuchung, kein Argument, auch nicht von Petrus. Niemand konnte ihn davon abhalten. Jesus wusste, was mit ihm passieren würde. Auf der menschlichen Ebene waren es Judas, die Priester, Pilatus. Aber auf der göttlichen Ebene war es Gott selbst, der Jesus ans Kreuz gebracht hat. Oder wir können sagen, Judas hat überliefert. Die Priester haben überliefert. Pilatus hat überliefert. Aber genauso hat auch Gott, Vater, seinen Sohn ausgeliefert. Römer 8, 32, Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Jesus gab sein Leben hin im Auftrag des Vaters als Geschenk für uns. Jesus starb wegen mir, ich bin schuld daran, aber Jesus starb auch für mich. Es ist ein Geschenk an mich. Und warum Jesus starb, das lesen wir, oder wir können es hineinlesen aus dem Vers 37. Dort steht nämlich, warum Jesus getötet wurde. Und oben über sein Haupt setzen sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Bei den Gekreuzigten wurde eine Schuldtafel oder so wie ein Schuldbrief angebracht. Diese Schuldtafel wurde dem zu Kreuzigenden auf dem Weg zum Kreuz um den Hals gehängt oder vor ihm hergetragen. Auf dieser Schuldtafel stand die Schuld, warum jetzt diese Person gekreuzigt wird. Und diese Schuldtafel wurde dann oberhalb des Kreuzes angebracht und weil Pilatus wollte, dass auch wirklich jeder das jeweils lesen kann, hat das wahrscheinlich immer auf Hebräisch, Griechisch und Lateinisch angebracht. Jedenfalls bei Jesus war es so. Matthäus hat es verkürzt wiedergegeben. Die ganze Aufschrift lautete, so abgekürzt mit I-N-R-I, Inri, Jesus von Nazareth, Rex, König der Juden. Jesus von Nazareth, König der Juden. Jeder konnte das lesen. Nun, Jesus von Nazareth, König der Juden, ist keine Schuld. Das ist ein Titel. Warum steht da ein Titel bei Jesus? Warum wurde Jesus für diesen Titel gekreuzigt? Noch einmal, auf dieser Tafel stand die Schuld desjenigen, der gekreuzigt wird. Neben Jesus wurden zwei Verbrecher gekreuzigt. Dort stand wahrscheinlich auf der Tafel Raub, Mord, Aufstand, was auch immer, stand der Grund. Und diese Tafel sollte abschreckend wirken für alle, die das sahen. Nein, es lohnt sich nicht, so etwas zu tun. Deswegen müssen die gekreuzigt werden. Was war die Schuld von Jesus? König der Juden. Ein Titel. Warum war die Begründung für Jesus Sterben ein Titel? Weil man keine Schuld fand. Ich habe mal die Evangelien durchforstet nach Aussagen über Jesus im Gerichtsprozess. So ab diesem Moment, als er gefangen wurde, bis und mit Kreuzigung, was wurde über Jesus, über seine Moral ausgesagt? Wir finden die Aussage von Judas Iskariot, der ihn verraten hat, der gesagt hat, er war ein Gerechter. Will nichts mehr zu tun haben mit diesem Tod. Nimm das Geld. Wir finden die Aussage von der Frau des Pilatus, die hatte Träume. Hab nichts zu tun mit diesem Gerechten. Wir finden die Aussage dreimal von Pilatus, dem Richter, der gesagt hat, ich finde keine Schuld bei diesem Menschen. Ich finde keine Schuld bei diesem Menschen. Wie auch Herodes keine Schuld bei ihm gefunden hat, finde ich auch keine Schuld. Er bestätigt sogar noch, dass Herodes auch gesagt hat, dass keine Schuld bei Jesus ist. Und dann, als Jesus gestorben ist, haben der Hauptmann und die Soldaten, wie gemeinsam, vor allem der Hauptmann, gesagt, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. X-mal wurde wie gesagt, keine Schuld. Stellt euch mal vor, heute ein irdischer Prozess und alle sagen, keine Schuld, keine Schuld, keine Schuld, keine Schuld, keine Schuld, keine Schuld, Kreuzigung. Wie ungerecht wie unfair. Jesus starb nicht an seinem Kreuz. Jesus starb am Kreuz eines anderen. Jesus hat nichts getan, was den Tod verdient hätte. Das Kreuz, das Jesus, also an dem Jesus starb, war wahrscheinlich, so nehme ich an, das Kreuz, das für Barabbas vorgesehen war. Barabbas mit seinen zwei Freunden so. Aber das Volk hat sich entschieden, lass Barabbas frei. Was heißt Barabbas übersetzt auf Deutsch? Weiß das jemand? Bar-Abba ist aramäisch. Bar, Sohn, Sohn des Vaters. Bar-Abba. Matthäus nennt ihn auch noch Jesus Barabbas, der Sohn des Vaters. Und wer stirbt am Kreuz? Der Sohn des Vaters. Stirbt an der Stelle des Barabbas. Das ist Evangelium. Jesus, der Schuldlose, der Sündlose, stirbt an der Stelle des Schuldigen. Übertragen für uns, der unschuldige Jesus stirbt an der Stelle des Schuldigen der ganzen Menschheit. Jesus stirbt an meinem Kreuz für mich. Paulus hat das so im Kolosserbrief ausgeführt. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Paulus hat ja oft ausgeführt, dass wir Menschen alle sündigen. Auch schon im Alten Testament, Prediger 27, Psalm 53 steht das, aber vor allem Römer 3, Vers 10 und folgende. Wir haben alle gesündigt, alle. Und jetzt schreibt Paulus, und diese Sünden, die uns wie anklagen, die gegen uns sprechen, diese Sünden stehen auf dem Schuldbrief von Jesus. Paulus hat sich vielleicht so wie vorgestellt, so, Jesus, mein Schuldbrief. Vielleicht bei Paulus dachte er, wow, Mord. Vielleicht war Paulus dabei, als Christen getötet wurde. Mord vielleicht. Vielleicht auch, weiß auch nicht, Diebstahl, Lüge. Weiß nicht, was bei dir auf deinem Schuldstein stehen würde. Gelogen, geflucht, gestohlen, negativ hintenrum geredet. Vielleicht auch war unbarmherzig, neidisch, hatte Hassgefühle, war voll von Bitterkeit, Bosheit, Schlechtigkeit, Habgier, Hochmut, war den Eltern ungehorsam, dem Ehepartner treulos, hat gemordet, wenn auch nur in Gedanken. Wenn du ganz ehrlich bist, was würde auf deinem Schuldschein stehen? Letzten Sonntag war ich mit meinem Sohn Ben im Auto alleine unterwegs, fragte wie aus dem Nichts heraus, Papi, hast du auch schon gestohlen? Gesagt, ja Ben, ich habe auch schon gestohlen. Was? Er gesagt, da kommt mir nicht mehr so viel in den Sinn. Ein, zwei Beispiele genannt. Aber wirklich, kommt mir nicht mehr alles in den Sinn, zum Glück. Wie aus dem Nichts, oder? Ich habe dann erfahren, im Kids-Treff am Morgen haben sie auch darüber gesprochen. Ja, darf jetzt auch nicht aufs Detail eingehen, das ist Seelsorgegeheimnis in der eigenen Familie. Aber wir alle haben gesündigt, auch ich. Wir alle verdienen nach Römer 6, 23 den Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und jetzt kommt das Wunderbare. Nachdem derjenige, der gekreuzigt wurde, gestorben ist, hat man die Schuldtafel vom Kreuz genommen und verbrannt, vernichtet oder das mit Kreide geschriebene ausgelöscht. Denn die Schuld war jetzt gesühnt. Sie war getilgt. Die Bestrafung war da. Nachdem Jesus gestorben ist, war meine Schuld gesühnt. Denn meine Schuld, sie wurde Jesus angerechnet. Das ist das, was Paulus meint in Römer 6, 23b. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Jesus hat unsere Schuld mit ans Kreuz genommen. Mein Schuldschein wurde ans Kreuz genagelt und für immer beseitigt. Für ungültig erklärt. Es gibt keine Schuld mehr, die dich anklagt. Es gibt keine Sünde mehr, die gegen dich spricht, wenn Jesus sie für dich getragen hat. Jesus starb für mich, das ist ein Geschenk. Johannes 3,16 kennen viele Christen auswendig. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Als Jesus am Kreuz starb, da lesen wir in unserem Bibeltext, da wurde es stockdunkel. Sechste Stunde, um die dritte Stunde wurde Jesus angenagelt, das ist 9 Uhr. Sechste Stunde ist 12 Uhr. Als die Sonne am höchsten stand, wurde es stockdunkel. Dunkelheit, Finsternis ist ein Bild für das Gericht in der Bibel. Für den Zorn von Gott, uns vorher gesungen, als Gottes Zorn ein Ende fand. Wisst ihr, darüber denken wir nicht so gerne nach. Aber wenn wir sündigen, als Sünder, steht Gottes Zorn über uns. Gott ist zornig über dir von Natur aus. Gott kann nicht einfach darüber hinwegsehen, wenn du andere Menschen beleidigst. Gott kann nicht einfach darüber hinwegsehen, wenn wir seine Gebote mit Füßen treten. Gott ist zornig, seinem heiligen Zorn. Aber in diesem Moment, als Jesus starb, war all meine Sünde bei Jesus. Und Gott hat seinen Zorn ausgegossen über die Sünde. Und Jesus hat diesen Zorn erlebt. Wurde stockdunkel. Dann 3 Stunden später, um die 9. Stunde, schrie Jesus: Hier, Eli, Eli, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann schrie Jesus nach einem anderen Evangelisten in die Welt hinaus: Es ist vollbracht. Tetelestai, das auf Griechisch übersetzt. Es ist vollbracht. Stellt euch mal vor, es ist 15 Uhr am Passatag. 15 Uhr ist die Zeit, so habe ich gelesen. In diesem Moment wurden ein paar Meter entfernt im Tempel die Lämmer geschlachtet. Die Passalämmer. Etwa 18.000 Lämmer. Also ich habe mir das so vorgestellt. 18.000, tak, tak. Riesiger Schlachthof im Tempel. 18.000 Passalämmer. Und ein paar Meter außerhalb von Jerusalem stirbt das wahre Passalam am Kreuz. Um 15 Uhr am Nachmittag hörte man in Jerusalem auch pausaunende Hörner, mit denen man sich an die Befreiung aus Ägypten, aus der Knechtschaft zurückerinnerte. Passa war ja die Erinnerung, wir wurden befreit aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und Jesus schreit in diese Posaunentöne hinein: Es ist vollbracht, ich habe wirklich die Freiheit gebracht aus eurer Sklaverei. Ich habe die Sünde besiegt, Abhängigkeiten, Zerstörung, Fremdzerstörung, Selbstzerstörung, es ist vollbracht. Und dann Vers 51, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus. Dieser Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligtum getrennt hat, dieser Vorhang, durch den nur einmal im Jahr der Hohepriester mit dem Opferblut durchgehen durfte, dieser Vorhang, der 20 Meter lang, 10 Meter hoch und 10 Zentimeter dick war, dieser Vorhang, er riss von oben nach unten. Gott hat den Weg frei gemacht, von oben nach unten. Jesus schuf Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Also warum starb Jesus? Er starb wegen mir und er starb für mich. John Stott, der hat ein unglaublich geniales Buch geschrieben in meinen Augen, Das Kreuz, Zentrum des christlichen Glaubens. Er formuliert das unglaublich genial aus, wie wichtig es ist, dass Jesus sowohl wegen mir wie auch für mich gestorben ist. Er schreibt hier, du müsst ihr ganz gut zuhören, Jesus starb nicht, er wurde getötet. Wir sind schuldig am Tod von Jesus. Meine Sünden haben Jesus ans Kreuz gebracht. Und dann schreibt John Stott weiter, doch auch das Gegenteil gilt. Jesus wurde nicht getötet, er starb, indem er sich freiwillig hingab, um den Willen des Vaters zu tun. Ich sage, die Liebe von Jesus hat Jesus ans Kreuz gebracht. Jemand hat mal gesagt, es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz hielten. Es war seine Liebe zu dir. Und zu mir. Wenn wir diese beiden Aspekte verstehen, dann führt das zu einem Doppelten in unserem Leben. Wenn wir das Kreuz zunächst als das sehen, was wegen uns getan wurde, dann führt das zur Buße. Ich habe Jesus getötet. Jesus, das tut mir leid, weil ich gesündigt habe. Musstest du sterben. Hätte ich nicht gesündigt, könnte man einfach so mal ganz individualistisch denken, hätte Jesus gar nicht am Kreuz sterben müssen. Hätte er nicht diese Qualen erleiden müssen. Er hätte gar nicht Mensch werden müssen. Aber weil ich gesündigt habe, wegen mir, ist das passiert. Klar, auch wegen allen anderen, aber wegen mir. Das führt mich zur Buße. Ich bekenne meine Schuld. Ich bekenne meine Sünde. Ich erinnere mich an eine Kollegin, als der Film Passion so ins Kino kam. Haben den ja einige gesehen, ihr vielleicht auch. Und meine Kollegin, die ging da auch ins Kino. Dann hat sie mir eine Mail geschrieben, gesagt, sie ging weinend raus, heulend raus. War so schrecklich. Wie können Menschen so etwas Schreckliches machen? Ich habe gedacht, du hast es nicht verstanden. Jesus starb wegen dir, wegen mir. Ich finde das in diesem Film, kann ja darüber sprechen, über diesen Film. Aber ich finde eine Szene finde ich unglaublich wunderbar. Das ist die Szene, als Jesus in diesem Film angekreuzigt wurde. In diesem Moment sieht man die Hand von Mel Gibson, das war der Regisseur. Er hat sonst nicht mitgespielt in diesem Film. Aber er hat sich selbst in diesen Film hineingepflanzt, so mit derjenige, der Jesus ans Kreuz nagelt. So. Ich finde das ein unglaubliches Bild. Ich habe Jesus die Nägel durch die Hände getrieben. Das führt mich zur Buße. Jesus, es tut mir leid. Und wenn wir das Kreuz als das sehen, was für uns geschehen ist, führt das zum Glauben und zur Anbetung. Jesus, danke, du hast das freiwillig getan. Das ist ein Geschenk an mich. Danke, Jesus, ich liebe dich für das. Ich liebe dich. Ich bete dich an, ich gebe dir mein Leben. Jesus starb wegen mir und für mich. Mir hilft es so, um diesen beiden Aspekten immer wieder bewusst zu werden, wenn ich so etwas mache wie eine, früher nannte man es Kreuzesmeditation. Ganz nüchtern. Also ich stelle mir einfach vor, wie Jesus für mich gestorben ist. Ich mache das für mich eigentlich immer, wenn ich das Abendmahl feiere und das feiern wir dann, wenn ich das Brot nehme. So den Leib. Ich denke dann so an Jesus und ich stelle mir so vor, wie Jesus am Kreuz hängt, wie er die Nägel durchbohren hat. Hände, die nie gesündigt haben. Hände, die nur Gutes getan haben, wurden durchbohrt. Hände, die den Menschen geholfen haben. Und ich denke an meine Hände, wie meine Hände gesündigt haben. Immer wieder. Vielleicht auch eure Hände. Oder es beginnt ja schon, wenn man ganz klein ist, so im Kindergarten. Andere hat das größere Tütschi-Tür mit Tisch. Dann schreibt man ab in der Schule. Dann füllt man die Steuererklärung falsch aus. Und dann habe ich gemerkt, wir, gerade auch wir Christen, wir versuchen ja unseren Mund unglaublich im Zaum zu halten. Aber was wir mit unseren Händen einander manchmal schreiben, mit Mails, Fettbuchstaben, 3 Ausrufezeichen, Großbuchstaben, Schriftgröße 62. Hey, das ist so verletzend für denjenigen, der so ein Mail bekommt. Ich sage euch, ich rede aus Erfahrung. Und dann WhatsApp, was wir einander schreiben. Und dann ist man ein bisschen älter. Dann macht man die Faust im Sack wegen einem blöden Junge. Oh, unsere Hände können wir das ganze Leben benutzen, um zu sündigen. Und ich denke so, wie meine Hände eigentlich es verdient hätten, so durchbohrt zu werden. Und ich denke an die Füße von Jesus, wie er Füße durchbohren ließ, Füße, die nie gesündigt haben. Füße, die zu den Menschen gingen, um ihnen das Evangelium zu bringen. Füße, die zu den Aussätzigen gingen. Aussätzige waren Menschen, die mussten immer rufen, unrein, unrein. Musste 50 bis 100 Meter Abstand halten von ihnen. Jesus ging zu ihnen. Hat sie wahrscheinlich umarmt, jedenfalls berührt. Hat sie geheilt. Jesus ging zu Prostituierten, zu Zöllnern, zu Ausländern, zu Menschen, die damals verachtet waren, denen man nichts zu tun haben wollte als anständiger Mensch. Und Jesus ging zu ihnen, um ihnen das Evangelium zu bringen. Und ich denke an meine Füße, wo meine Füße schon überall hingegangen sind. Vielleicht denkst du auch daran, wie du zur Nachbarin gingst, zum Nachbarn, um irgendetwas zu sagen, zu machen. Oder wie du zum Kiosk gingst, um etwas zu kaufen. Oder an Orte, wo du einfach weißt, da hätte ich nicht hingehen sollen. Und ich denke, wie man meine Füße durchbohren dürfte. Und ich denke daran, wie man Jesus auf den Mund schlug, ein Mund, der nur wunderbare Dinge gepredigt hat, so wunderbare Dinge gesagt hat. Das Evangelium. Auf diesen Mund hat man geschlagen. Und ich denke an meinen Mund, wie mein Mund so oft zu schnell ist. Denk, wie unser Mund lügt, verleumdet, negativ hintenrum redet, flucht. Wie man Gott immer dann in den Mund nimmt, wenn etwas nicht gut läuft. Im Namen Gottes missbraucht. Diesen Mund dürfte man schlagen. Und ich denke, wie man Jesus die Augen verbunden hat, da im Prätorium. Augen, die Menschen mit Liebe angesehen haben. Und ich stelle mir immer so vor, wenn Jesus hier wäre, jetzt heute so, und er mir in die Augen schauen würde, vielleicht würde ich gerade beginnen zu weinen, weil ich so viel Liebe noch nie gesehen habe. Und diese Augen hat man verbunden. Und ich denke daran, was ich mit meinen Augen schon alles angesehen habe. Vielleicht denkst du auch daran, was du schon alles angesehen hast, auf den Bildschirmen, dort, wo dich niemand gesehen hat. Und ich denke, meine Augen dürfte man verbinden. Und ich denke schließlich daran, wie man Jesus, wie Jesus dort am Kreuz hängt mit einer Dornenkrone, wie man ihm vorher im Prätorium mit dem Rohr auf den Kopf geschlagen hat, wo die Dornenkrone war, und welche Schmerzen Jesus am Kopf ertragen musste, obwohl er nie gesündigt hat. Und ich denke daran, was ich mit meinen Gedanken alles so denke. Wie fast jede Sünde in Gedanken beginnt. Und wie ich dankbar bin, dass andere meine Gedanken nicht hören können. Und wie ich dankbar bin, dass ich eine gewisse Impulskontrolle habe und nicht jeden Gedanken gerade aussprechen muss und jede Tat, die mir so in den Sinn kommt, mich Menschen auf den Mond wünsche oder noch lieber weiter weg. Ich denke daran, wie Jesus nie gesündigt hat und wie ich sündige. Und wie Jesus all das nicht verdient hat, aber ich hätte es verdient. Dass man meine Hände durchbohrt, meine Füße durchbohrt, auf meinen Mund schlägt, meine Augen verbindet, mir eine Dornenkrone aufsetzt, meinen Körper bestraft. Denn ich habe mit meinen Gliedern schon so oft gesündigt. Jesus gab seinen Leib hin, wegen mir und für mich an meiner Stelle, dass ich ewig leben darf. Wir werden dann jetzt gerade das Abendmahl zusammen feiern. Bete und wir singen noch ein Lied dazwischen. Jesus, ich danke dir für Karfreitag. Ich danke dir, dass du gestorben bist. Und Jesus, du bist gestorben wegen mir. Ich bin schuld an deinem Tod. Ich trage die Schuld, dass du so gelitten hast. Und Jesus, das tut mir leid. Wir wollen dich um Vergebung bitten für unsere Sünden. Wir wollen dir die Schuld bekennen. Dich bitten, vergib uns. Rechne unsere Schuld bei dir an. Und Jesus, du bist gestorben für mich. Das ist ein Geschenk, weil du uns so sehr liebst. Jesus, danke für deinen Tod am Kreuz. Jesus, das soll mich in die Anbetung führen, in die Nachfolge, zur Hingabe. Jesus, danke, dürfen wir jetzt dann gerade das Abendmahl feiern und ich bitte dich, dass du in dieser Zeit ganz bewusst an deinen Tod denken, durch die Reihen gehst, individuell jeden ansprichst, ermutigst, aufrichtest, zur Buße führst, und zusprichst, ich habe deine Schuld getragen. Amen.